DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der DW. Einmal in der Woche, immer freitags, laden wir ein zu Wirtschaft im Gespräch. Bei uns zu Gast führende Ökonomen und Ökonominnen dieses Landes, Wirtschaftslenker, Unternehmerinnen, Wissenschaftler, kritische Geister. Am Mikrofon ist Thomas Kohlmann. Längst sind die Zeiten vorbei, als China mit zweistelligen Wachstumsraten geglänzt hat. Spätestens seit der Pandemie und den darauf folgenden knallharten Lockdowns ist die zweitgrößte Volkswirtschaft dieser Welt aus dem Tritt gekommen. Dazu kommt eine seit Jahren schwelende Immobilienkrise, weniger Nachfrage nach chinesischen Produkten und eine schrumpfende Bevölkerung. All das macht der Volksrepublik schwer zu schaffen. Darüber möchte ich jetzt mit Volkmar Bauer sprechen. Er ist Volkswirt für China bei Union Investment, der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Deutschen Genossenschaftsbanken. Herr Bauer, herzlich willkommen bei uns.
Herzlich willkommen, Herr Kohlmann. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, China steht in diesen Tagen im Zeichen des chinesischen Neujahrsfests, zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie ohne staatliche Einschränkungen. Könnte das der lang ersehnte Push für die chinesische Konjunktur sein, ein Aufbruch zu besseren Zeiten?
So weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Es folgt da jetzt der Jahr des Drachen. Drachen ist, sagt man so in China, das Vitalste und das Kraftvolle der 12 Tierzeichen. Der Drache ist hoch angesehen und er fürchtet sich nicht vor Herausforderungen. Das sind gute Vorzeichen, weil Herausforderungen gibt es nun wirklich mehr als genug. Wer sich in den letzten Tagen mal den chinesischen Aktienindex, den Hong Kong Stock Index, also den HSCI angeguckt hat, der ist so tief wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Die Rendite bei 10-jährigen Staatsanleihen ist zuletzt auf Allzeittief gefallen. Also Probleme gibt es wirklich mehr als genug. Wir sehen allerdings nicht, dass sie wirklich energisch angegangen werden. Und deswegen ist es wohl eher nochmal wieder ein Jahr, das Muddling Through, was wir momentan sehen.
Deflationsszenario, der Immobiliensektor, der für mehr als 25% der chinesischen Wirtschaftsleistung steht, so sagen einige Schätzungen. Manche sagen ein bisschen mehr, manche weniger. Aber da gärt es schon seit Jahren und Evergrande ist de facto insolvent. In Hongkong hat ein Gericht die Abwicklung veranlasst sozusagen. Das wird wahrscheinlich in der Volksrepublik die Entscheider nicht besonders beeindrucken, oder?
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass die chinesischen Politiker sich von einem ausländischen oder ja, so sagt man es ja, oder so wird es vielleicht doch noch gesehen, ein ausländisches Gericht in Hongkong sich vorschreiben lassen, wie sie mit Evergrande umzugehen haben. Aber ja, also die Probleme im Immobilienmarkt schwelen schon eine ganze Weile. Man hat den Immobilienmarkt lange als Wachstumsmotor benutzt. Gerade in der Covid-Zeit hat man das nochmal ein letztes Mal die Maschine angeschmissen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man die Baubeginne, die Immobilienverkäufe, dass die gerade in 2021 extrem über das Ziel hinausgeschossen sind. Da wurde dann eingeschritten, da wurde auch rabiat eingeschritten und das Ergebnis sieht man jetzt. Und vielleicht ist das Ergebnis jetzt ein bisschen mehr, als man sich vielleicht erhofft hatte. Man hatte gehofft, dass sie vielleicht die Luft aus der Blase etwas langsamer raus können. Aber in den letzten so 2, 2,5 Jahren sind jetzt die Baubeginne doch um fast 60% schon gefallen. Die Verkäufe sind 50% niedriger. Und das hat natürlich allerhand Probleme, die sich daran anschließen.
Macht auch die Bevölkerung nicht gerade zufriedener. Viele haben auf Immobilien gesetzt. Es gab nicht viele Anlagealternativen sozusagen. Der Finanzmarkt ist noch nicht so ausgeprägt, wie wir uns das vielleicht im Westen vorstellen. Das ist die soziale Komponente. Dazu kommt ja auch die große Problematik Jugendarbeitslosigkeit. Auf der einen Seite Anzeichen von Fachkräftemangel. Andererseits junge Menschen, junge Chinesen, Absolventen finden keine gescheiten Jobs. Seit Monaten werden die Zahlen überhaupt nicht mehr veröffentlicht. Was macht die Partei, die Staats- und Parteiführung dagegen? Sehen Sie da irgendwelche Gegenmaßnahmen?
Ja, nochmal zum Immobilienmarkt. Das ist natürlich besonders schwierig, ne? Also man hat ja auch Kapitalmarktkontrollen. Also die Chinesen selbst können auch nur sehr begrenzt im Ausland das Geld anlegen. Und das ist ja Teil des Immobilienproblems gewesen. Der Aktienmarkt wird so ein bisschen als Casino angesehen. Der geht schnell hoch, geht mal runter. Wenn man sich die Bewegungen in 2015 insbesondere ansieht, das hat viele abgeschreckt. Dann wiederum Zinsen auf der Bank kriegt man nicht besonders viele. 1,5% waren normal in den letzten Jahren bei Wachstumsraten von, Sie haben es selber gesagt, teilweise zweistellig. Das ist natürlich auch nicht wirklich befriedigend. Also hat man den Flucht in den Immobilienmarkt genommen. Und das lief ja jahrelang auch wunderbar. Die Preise sind fast nur gestiegen. Immer mal wieder sind sie vielleicht kurz mal gefallen. Aber wenn man nicht gerade am absoluten Hochpunkt gekauft hatte, kam man eigentlich damit immer ganz gut weg. Und das hat sich natürlich dann dieses Problem auch aufgebläht. Ne? Und jetzt sieht man aber auch eben, dass es in die andere Richtung umschlägt. Ne? Die Vermögenseffekte belasten jetzt natürlich den Konsum. Man sah, viele haben mehrere Wohnungen gekauft in den guten Zeiten, haben das als Altersvorsorge genutzt, haben vielleicht auch am Aktienmarkt investiert. Der ist runter, Immobilienpreise fallen. Und das belastet natürlich und hat auch Auswirkungen, sagen wir mal, wie man die Zukunft einschätzt. Und das belastet natürlich auch den Konsum. Und das wiederum ist natürlich etwas, was sehr stark den Dienstleistungssektor auch belastet. Und hier wiederum finden eben viele Jugendliche ihre Arbeit als allererstes. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist. Man hat tatsächlich jetzt für den Dezember wieder Zahlen veröffentlicht. Die lagen auch deutlich niedriger als die letzte Zahl, die im Juli veröffentlicht war. Wen wundert's? Man hat natürlich, sagen wir mal, internationale Vergleiche auch hergezogen und früher in den Zahlen, die noch bis Juli veröffentlicht waren, die ja stetig gestiegen sind, waren tatsächlich, sagen wir mal, zu viele noch aufgenommen. Also Studenten, die Nebenjobs gesucht haben, wurden als arbeitslos deklariert, was nicht dem internationalen Standard entspricht. Von daher hat man jetzt natürlich Zahlen, die vielleicht etwas besser sind. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sich diese entwickeln. Aber ansonsten ist es natürlich ein weiteres Problem. Jugendarbeitslosigkeit ist sowieso sehr stark vom Wachstum abhängig, auch in anderen Ländern. Wenn das Wachstum nachlässt, steigt die Jugendarbeitslosigkeit meist mehr als die allgemeine Arbeitslosigkeit. Das ist natürlich ein Problem, das China jetzt hat. Ein anderes ist natürlich, sagen wir mal, so ein Verdauungsproblem noch. Ne? Man hat in China jetzt fast 4 Jahre so Covid gehabt. 2020 viele Lockdowns, 21 Rebound mit Öffnung, 22 wieder Lockdowns, jetzt 23. Viele Jugendliche haben dann wahrscheinlich gesagt, okay, ich hänge noch einen Master dran oder ich mache doch noch mal ein Praktikum, um jetzt nicht mitten in diese Problematik meinen Abschluss zu machen. Und die schieben jetzt dann alle auf den Arbeitsmarkt, weil sie jetzt eben mit dem Master fertig sind, mit dem Praktikum durch sind. Und so kommen natürlich, sagen wir mal, diese Verdauungsprobleme zustande, die sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher lösen sollten. Strukturell gibt es auch noch dieses Mismatching. China hat ja auch dieses Demografieproblem, dass viele Ältere jetzt schon in Rente gehen. Aber das sind natürlich nicht die Jobs, die ein ausgebildeter Studierter, der Marketing studiert hat, jetzt machen will. Der geht nicht auf den Bau, der geht nicht ans Fließband. Also es gibt auch diesen strukturellen Mismatch einfach im Arbeitsmarkt, dass China durch dieses schnelle Wachstum, diesen schnellen Schwenk auch sehr schnell hohe Zahlen an Uni-Ausgebildeten jetzt produziert hat in den letzten Jahren, dass da der Arbeitsmarkt strukturell nicht ganz hinterhergekommen wird. Da man natürlich in der Regulatorik in 2021 unter diesem Theme von Common Prosperity insbesondere natürlich die Internetunternehmen angegangen ist und auch die Nachhilfeunternehmen angegangen ist, die ein sehr großer Arbeitgeber waren eben für die Jugend, die gut ausgebildete Jugend, die im Dienstleistungsbereich im Internetbereich arbeiten wollte. Und die haben jetzt größtenteils eben das Einstellen eingestellt und fallen als Arbeitgeber für die Jugend, für neue Graduates weg.
Kommen wir nochmal auf die Demografie zu sprechen. Bis vor kurzem noch ist ja die gesamte Welt davon ausgegangen, dass China in absehbarer Zeit die USA als weltgrößte Volkswirtschaft überholen wird. Mittlerweile sieht man das anders. Vor etwa einem Jahr sagte der Sinologe Björn Alpermann von der Universität Würzburg hier an dieser Stelle, hier in unserem DW-Podcast, dass China seine demografische Dividende aufgebraucht hat. Wie dramatisch sind denn die Folgen der Alterung der Bevölkerung? Also ich meine, es sind teilweise in Provinzen sehr starke Überalterungstendenzen zu sehen und das gar nicht so weit von den großen Wirtschaftsepizentren wie Shanghai.
Ja, das ist definitiv ein Problem, das man auch vielleicht auch nicht immer ganz so richtig abschätzen kann, weil die Datenlage immer manchmal schwierig ist. Zum Beispiel sind jetzt in den letzten 2 Jahren ist die Bevölkerung geschrumpft. Wenn man den offiziellen Daten glaubt, sind diese rund 2 Millionen Menschen, die es jetzt weniger gibt, aber alles Männer gewesen. Also da kommt schon die Frage auf, woher kommt das, dass das so ist? Man hat natürlich eine große Unwucht, weil man mehr Männer hat in China als Frauen und vielleicht will man das etwas kaschieren, deswegen, naja. Also, aber guckt man sich die Zahlen an, ist das Bild schon, sagen wir mal, erschreckend genug, wie ich gerade gesagt habe. Es hat sich jetzt gedreht, die chinesische Bevölkerung wächst nicht mehr, sie schrumpft seit 2 Jahren und wird das wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer schneller tun. Die UN gibt regelmäßig Prognosen heraus über das Bevölkerungsentwicklung. Da hat sie hohe Pfade, mittlere Pfade und niedrige Pfade, mit dem mittleren eigentlich so als das Base Case, was man eigentlich erwarten würde. China ist in den letzten Jahren aber immer dem niedrigeren Pfad der Bevölkerungsentwicklung gefolgt. Klingt jetzt echt was technisch, aber die Auswirkungen sind durchaus signifikant. 20 Millionen Menschen ist der Unterschied bis 2030, 100 Millionen bis 2050. Also es könnte wirklich rapide gehen in den nächsten 20 Jahren, dass die Bevölkerung in China weiter schrumpft.
Wie schätzen Sie denn das Krisenmanagement der chinesischen Staats- und Parteiführung ein? Da wird ja immer wieder Geld reingepumpt, wenn die Konjunktur nicht so richtig läuft. Und in der Vergangenheit hat das immer gewirkt. Diesmal scheint regelrecht zu verpuffen. Das kann man wahrscheinlich noch nicht absehen. Aber man kann schon ein Fragezeichen setzen, ob dieses Krisenmanagement wirklich greift. Wie steuern die dagegen in Peking?
Ja, ich glaube, das Krisenmanagement ist wirklich ein großes Problem momentan. Es gibt einen bekannten China-Beobachter, Dan Wang, der hat mal gesagt, für die Herausforderungen in China sind eigentlich nur noch 50% die Probleme verantwortlich und 50% die Lösungen, die angeboten werden. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. China hatte halt oftmals, gerade wenn man auf die Wirtschaftspolitik guckt, eher das Problem immer, dass man bremsen musste. Man musste gucken, dass es kontrollierter passiert, dass nicht alles zu schnell geht. Man musste immer zum Beispiel beim Immobilienmarkt die Nachfrage dämpfen. Hat man dann diese Bremse quasi gelöst, ist die Nachfrage wie von alleine zurückgekommen. Und dann musste man gucken, oh, muss ich wieder bremsen oder läuft das jetzt in geordneten Wegen? Auf einmal müssen sie nicht mehr bremsen. Sie müssten stimulieren, die Nachfrage. Und das wissen sie eigentlich gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Weil in China noch nie darüber nachgedacht wurde, wie man eigentlich die Nachfrage stimulieren kann. Es wurde immer darüber nachgedacht und es wird auch weiterhin nur darüber nachgedacht, wie man die Angebotsseite stimulieren kann. Da kommen wir auch wieder zurück zu diesem Deflationsproblem, von dem wir kurz mal angerissen hatten. Ne? Wenn man natürlich immer die Angebotsseite stützt und immer die Kapazitäten immer weiter ausbaut, dann hat man ein gewisses Überangebot und dann hat man natürlich strukturell auch ein Deflationsproblem.
Wir haben über das Krisenmanagement gerade gesprochen. Es gibt ja auch die große Frage, so wohin steuert die Volksrepublik, wenn diese Probleme nicht angegangen werden? Xi Jinping hat eigentlich sich dafür entschieden, der Partei und der Kontrolle Vorrang zu geben. Man hat diese großen Einschränkungen der Internetkonzerne vorgenommen. Vor Jahren, das platzte damals wie eine Bombe, wurde dann dieser Börsengang der Ant Group kurzfristig abgesagt in New York. Das war so ja das Fanal eigentlich bei dem Durchgriff auf die Internetunternehmen. Was hat sich da geändert und wie kommt das in der Wirtschaft an? Sie haben es gerade schon angesprochen, dass das vor allen Dingen auch viele potenzielle Arbeitgeber waren für Absolventen, für Berufseinsteiger. Wie kommt das alles zusammen? Dann gibt es diese Geschichte der 2 Kreisläufe. Ist das noch stringent, was da als Wirtschaftspolitik verkündet wird?
Ja, ich glaube, es ist eben nicht mehr diese stringente Wirtschaftspolitik, die man aus China so lange gewohnt war. Man muss jetzt ganz klar vor Augen führen, dass eben die Prioritäten der Politik der Partei in China sich verschoben haben und es eher eben diese Sicherheitspolitik ist, die in den Fokus gerückt ist und immer stärker auch rückt. Man hat irgendwie 24 Bereiche definiert, die für die nationale Sicherheit von Relevanz sind. Und wenn man sich diese 24 anguckt, dann kann man eigentlich sagen, alles ist für die nationale Sicherheit relevant. Und da kommt dann natürlich eine gewisse Verunsicherung auch auf bei den Leuten. Früher hatte man klar gewusst, liefere ich Wirtschaftswachstum, werde ich befördert innerhalb der Partei. Ne, jetzt sind verschiedene Sachen wichtig. Es gibt gewisse Bereiche, die man nicht anfassen darf. Und da ja, hält man sich vielleicht dann eher zurück und geht nicht mehr so ganz in die Vollen, wie das früher war. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Privatsektor aus. Wir haben es selber gesagt, ne, man ist da rigoros reingegangen, hat den IPO bei Ant gestoppt. Man ist auch rigoros reingegangen bei Didi, was so ein bisschen das Uber in China ist. Ne? Die waren dann schon an der Börse, sind gerade noch so durchgerutscht und wurden dann im Grunde wieder zurückgepfiffen. War ja dann katastrophale Aktienentwicklung und wurde dann quasi rückabgewickelt. Ne, und das verunsichert natürlich auch andere Unternehmer in China. Was darf ich noch sagen? Was darf mein Unternehmen noch machen? Wie darf ich mich gegenüber Regulatoren äußern, wenn ich gewisse Probleme mit Regulatoren habe, die nicht mehr zu vielleicht der Entwicklung der Zeit passen? Das ging alles früher einfacher. Man konnte sich mit den Leuten treffen, man konnte darüber reden, dann wurden die Sachen angepasst. Wirtschaftswachstum war ja die Priorität. Jetzt ist es was anderes. Jetzt muss man schon gucken, was darf ich überhaupt ansprechen. Dann kommt da ein bisschen Sand ins Getriebe und alles läuft einfach nicht mehr so rund. Genauso ist natürlich eine gewisse Sache, dass man sich immer stärker versucht, Sie haben es angesprochen mit dem Dual Circulation, von wichtigen Sachen aus dem Ausland abzukoppeln. Man will selber gewisse Sachen eigenständig herstellen können, sich auf sich selber verlassen können, nicht vom Ausland abhängig sein. Und das sind natürlich dann Probleme, Effizienzprobleme, was man einfacher einkaufen könnte, wird jetzt versucht, selber herzustellen. Man muss ja erstmal in die Forschung investieren, man muss da erstmal hinterherkommen. Das belastet natürlich auch. Ja, man sieht das ja auch an den USA, die dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen Futter geben, in dem Sinne, dass sie ja doch klare Richtlinien jetzt vorgegeben haben, was für Technologien noch nach China exportiert werden können und sogar da die wichtigen Technologieländer Japan, Südkorea, aber auch die Niederlande damit ins Boot geholt haben, um gerade bei Semikonduktoren, Chips, Mikroprozessoren da die Entwicklung in China zu dämpfen oder sie abzuschneiden von den, insbesondere diesen Chips, die man sehr stark im Bereich AI einsetzen kann. Und da wird natürlich jetzt viele Ressourcen gebündelt in China, um sich davon zu befreien, um selber diese Technologien zu entwickeln, was natürlich dann auch erstmal die Wirtschaft belastet.
Die Niederlande hatten Sie gerade genannt. Da geht es wahrscheinlich um den Ausrüster ASML, der diese Lithografiemaschinen für Halbleiter herstellt im extremen Nanobereich, die in China selbst nicht hergestellt werden können. Und die haben auch keine Ausrüster, die solche Chips auf diesem Level herstellen könnten. Jetzt gibt es nach dem Bann von verschiedenen Zulieferern aus den USA, aber durchaus Fortschritte auch. Huawei hat es geschafft, das zu kompensieren. Wie weit sind die Chinesen, das aufzuholen? Kann die USA das überhaupt blocken oder nur verlangsamen, diese Entwicklung im Hightech-Bereich?
Ja, das muss natürlich ein bisschen die Zeit zeigen, aber verlangsamen können sie es auf jeden Fall. Ich glaube, diese Gewinne, die gerade auch so ein bisschen ins Schaufenster gehalten werden, um auch ein bisschen so PR zu machen, die werden so ein bisschen besser verkauft, als sie wahrscheinlich sind. Man hat diesen Erfolg gefeiert, dass man jetzt 7-Nanometer-Chips herstellen könnte. Experten sagen allerdings, dass die Produktivität, mit der diese 7-Nanometer-Chips hergestellt werden, nur ein Bruchteil von dem ist, was TSMC, der beste Halbleiterhersteller in Taiwan, herstellen kann. Von daher sind sie da doch, auch wenn sie, sagen wir mal, Fortschritte gemacht haben, immer noch sehr, sehr weit weg von dem, was wirklich wirtschaftlich effizient wäre.
Gucken wir mal auf die Bereiche, wo die Chinesen relativ erfolgreich gewesen sind in den letzten Jahren. Stichwort Elektromobilität, Batterieherstellung. Gibt es noch andere Bereiche, wo die chinesische Staats- und Parteiführung doch auf Kurs ist bei ihren großartigen Vorstellungen, wie sie technologisch eine Vorherrschaft in der Welt erringen können?
Ja, das sind schon zwei der sogenannten neuen Big Three, die man auserkoren hat. Das sind eben EVs, die Batterien, die dazugehören, und Solarpaneele. Das sind die großen Wachstumsmotoren, mit denen man hofft, insbesondere im globalen Exportmarkt sehr erfolgreich zu sein und dadurch wieder Wachstum herstellen zu können. Bei den EVs sieht man das auch sehr beeindruckend in den letzten Jahren. China ist seit der Pandemie fast aus dem Nichts von einem kleinen Autoexporteur zum größten der Welt geworden, hat erst Deutschland kassiert und im letzten Jahr jetzt auch Japan. Da sind natürlich auch viele noch von den alten Verbrennermodellen dabei, insbesondere die Märkte der ehemaligen GUS-Staaten, Russland, Kasachstan und so weiter, haben sich in den letzten Jahren aus bekannten Gründen dort aufgetan und man konnte sie sehr stark erschließen, dass es Exportmärkte, also wie der Wachstum weitergeht, wird man erstmal gucken. Aber es zeigt sich so ein bisschen dieses Modell auch. China ist nicht ganz an der technologischen Grenze, nicht ganz vorne, wo sie die großen Erfolge feiern. Es ist eher eine Technologie, die es schon gibt, die etabliert ist. Und diese dann zu nehmen und im Verarbeitengewerbe das einfach so hoch zu skalieren und so viel Effizienz daraus zu ziehen, dass man einfach günstiger das alles produziert als jeder andere auf der Welt das könnte. Und damit versucht man dann, das Wachstum herzustellen.
Es gibt ja durchaus leise Gesten in Richtung Westen, dass man auch wieder ein bisschen freundlicher sich gibt. Austausch mit westlichen Besuchern zum Beispiel, Visaerleichterung oder Visaausnahmen für eine ganze Reihe von Staaten, darunter auch Deutschland, Japan. Sind das kleine Gesten oder eher einzelne Signale, die vielleicht nicht ins große Ganze passen? Oder gibt es so eine Tendenz, dass in Peking aus Ihrer Sicht verstanden worden ist, dass man wieder mehr Kooperation suchen muss?
Ja, ich denke, es ist so, sagen wir mal, man versucht so ein bisschen diese Entwicklung, die sich da doch rausgebildet hat, so ein bisschen zu verlangsamen oder jetzt auch mal ein bisschen wieder für eine kurze Zeit umzudrehen. Man weiß eben dann doch, die großen Absatzmärkte sind in den USA und sind in Europa. Man ist von denen immer noch abhängig. Gerade wenn man eben das Ziel hat, sagen wir mal, diese drei Bereiche, wie ich sie gerade genannt hatte, dort viel zu exportieren. Irgendjemand muss es ja dann schlussendlich auch kaufen. Andererseits natürlich wissen die Chinesen selber, sie haben eine ganze Reihe von Problemen, eine ganze Reihe von Herausforderungen. Und das Letzte, was sie jetzt noch brauchen, ist noch mehr Druck von außen, noch mehr selbstgemachten Druck, den sie provoziert haben mit manchem, was sie in den letzten Jahren, Sprichwort Wolf-Warrior-Diplomatie, gemacht haben. Von daher, ich glaube, da wird versucht, einfach so ein bisschen wieder besseres Klima herzustellen, um sich mehr auf die eigenen Probleme, Herausforderungen konzentrieren zu können.
Stichwort Wolf-Warrior-Diplomatie. Können Sie das kurz noch für die Hörerinnen und Hörer aufschlüsseln?
Ja, natürlich. Wolf-Warrior war, glaube ich, ein Film, der vor ein paar Jahren mal rauskam. Da kurz gesagt ging es darum, dass man, sagen wir mal, ein chinesischer Militär ins Ausland geht und da die Probleme versucht, international zu lösen, Chinesen nach Hause zu holen. Und das zeigt so ein bisschen, dass man eben sagt, China ist jetzt selber groß, kann sich um seine eigenen Probleme in der Welt kümmern, ist kein Bittsteller mehr. Und in dieser Art und Weise wurde auch so ein bisschen Diplomatie gemacht, dass man nicht immer gesagt hat, wir hören immer nur zu, wenn die Europäer oder die Amerikaner sagen, was in China falsch läuft, sondern wir hauen da jetzt auch mal dagegen und sagen denen, was bei ihnen falsch läuft, sodass man mehr auf Augenhöhe quasi sich treffen will und hat da, sagen wir mal, doch ab und an mal vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen. Also dieser Begriff ist vielleicht so ein bisschen mehr damit verbunden, dass man auch mal über das Ziel hinausgeschossen ist.
Ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal über die sogenannte Middle-Income-Trap sprechen, also der Sprung vom Schwellenland zum hochentwickelten Industrieland. Das ist ja ein Ziel, das China definiert hat, das die Staats- und Parteiführung definiert hat. Und jetzt zeigt sich oder scheint sich zu zeigen, dass dieser Sprung gar nicht so einfach wird. Ist das eine zutreffende Diagnose, dass Sie damit zu tun haben mit der Middle-Income-Trap?
Man sollte es fast meinen, weil gerade so jetzt in den letzten 2-3 Jahren hat man ja doch immer wieder gesehen, dass das Bruttoinlandsprodukt, das chinesische, wenn man das in US-Dollar rechnet insbesondere, also im Vergleich auch zu der amerikanischen Bruttoinlandsprodukt, ja eher wieder etwas zurückgegangen ist. Ich würde es aber nicht zu sehr in den Mittelpunkt rücken. Wir glauben schon, dass China in den nächsten Jahren immer noch gute Wachstumszahlen erreichen kann, so in diesem Bereich 4,5% dieses Jahr ungefähr und dann so langsam runter das Wachstum tickert in Richtung 3%. Wenn man dann natürlich sieht, dass die Bevölkerung dabei ist, auch so ein bisschen zu schrumpfen, wird dann das Pro-Kopf-Einkommen dann doch ein ganz gutes Wachstum nehmen und, glaube ich, auch über diese Middle-Income-Trap hinauskommen können. Ich glaube, den Vergleich, den man aber im Kopf auch haben sollte, ne, man gerade noch vor 3-4 Jahren haben viele gesagt, naja, es ist nur eine Frage der Zeit, bis China die größte Volkswirtschaft der Welt wird und die Amerikaner ablöst, wahrscheinlich schon in den nächsten 10 Jahren. Und das ist eigentlich ausgemachte Sache. Und da würde ich jetzt eher sagen, da steht nach den letzten Jahren ein großes Fragezeichen dahinter, wann das passiert und sogar, ob das jemals passiert.
Schauen wir mal auf die Volksrepublik insgesamt, auf die Probleme, die wir angesprochen haben. Deflation, Immobilienkrise, Jugendarbeitslosigkeit, Demografie. Was wären denn jetzt aus der Sicht eines Makroökonomen, wie Sie einer sind, Rezepte oder mögliche Reformansätze, um aus dieser Bredouille rauszukommen?
Ja, ich glaube, am Ende des Tages kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass drei große Ansätze vonnöten wären. Es braucht wahrscheinlich insgesamt eine Steuerreform, Viele, insbesondere die Lokalregierungen, sind sehr stark von Immobilienverkäufen abhängig, weil sie das Land dafür verkaufen und mit diesem Land dann sich teilweise finanzieren, einen Großteil ihrer Einnahmen ausmachen. Gleichzeitig sind diese Lokalregierungen, also diese 31 Provinzen, die es in China gibt, fast so ein bisschen wie Bundesländer, auch für den Großteil der Steuerausgaben zuständig. Also das meiste, was an Ausgaben der Staat macht, wird tatsächlich über diese Lokalregierungen gemacht. Hier muss eine Steuerreform her, damit diese sich besser refinanzieren können, nicht mehr so abhängig sind vom Immobilienmarkt und auch ein bisschen mehr die Ungleichheit bekämpfen können, die in den letzten Jahren doch signifikant gestiegen ist. Zudem denke ich, eine Stärkung der Sozialsysteme wäre sehr wichtig, um einfach die Sparquote nach unten zu bekommen. Die Sparquote ist ja fast schon berühmt hoch in China. Und ein großer Teil daran ist natürlich, liegt auch daran, dass man keine Altersvorsorge so richtig hat. Krankenversicherung gibt es nicht so richtig. Die Sozialsysteme sind sehr, sehr schwach. Man hat deswegen, sagen wir mal, spart, um für schlechte Zeiten was in Rücklage zu haben. Wenn es hier einen Ausbau der Sozialsysteme könnte, könnte man die Sparquote etwas runterbekommen. Die Nachfrage würde steigen. Das würde dem Wachstum sicherlich helfen. Und dann natürlich eine Liberalisierung der Wirtschaft, damit sie sich stärker auf Dienstleistungen ausrichten kann und die Produktivität im verarbeitenden Gewerbe erhöht werden kann, indem man, sagen wir mal, ein Level Playing Field zwischen den oftmals sehr stark bevorzugten staatlichen Unternehmen und den privaten Unternehmen herbekommen kann. All das würde eben helfen, die Unwucht, die chinesische Wirtschaft immer noch hat in Richtung zu viel Investitionen, teilweise auch unproduktive Investitionen, hin zu mehr Nachfrage hinzubekommen und dadurch, sagen wir mal, das Wachstum auf etwas nachhaltigere Beine zu stellen.
Das sind mögliche Reformschritte, mögliche Stimulierungssignale für die Wirtschaft. Wie sehen Sie denn die chinesische Wirtschaftsdynamik insgesamt in den nächsten Jahren? 4,5 haben Sie gesagt für dieses Jahr. Ist das realistisch, dass das in den nächsten Jahren so weitergeht oder gibt es da nochmal einen Push nach oben?
Ja, zyklisch kann es natürlich immer mal wieder bessere Jahre geben und schlechtere Jahre. In der Grundtendenz, ich habe es glaube ich schon so ein bisschen abgezeichnet, sehen wir eher, dass die chinesische Wirtschaft über die kommenden Jahre langsamer wachsen wird. Ich glaube, die Zeiten von zweistelligem Wachstum oder selbst, sagen wir mal, vor kurzem noch so 6-7%, die sind vorbei. Die nächsten 1-2 Jahre werden es vielleicht noch die 4 vor dem Komma stehen, danach wird es eher die 3 sein. Und das ist so dieses Bild, das wir vielleicht so bis 2030 auch sehen, dass wir so langsam in Richtung 3% Wachstum tendieren.
Sie würden das unterschreiben, nicht mehr auf der Überholspur, aber durchaus etabliert als Nummer 2 weltweit?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Wir sind nicht mehr auf der Überholspur, aber wir sind auch mit einem guten Tempo auf der mittleren Spur unterwegs.
Trotz Schwierigkeiten geht also China nicht die Puste komplett aus. Weiter ist mit der Volksrepublik in der globalen Wirtschaft zu rechnen. Das waren Einschätzungen von Volkmar Bauer, Volkswirt für China bei Union Investment. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Thomas Kohlmann am Mikrofon und Michael Springer in der Technik.
Das war ein Podcast der DW.